Kennst du das? Jeden Morgen, Mittag, wann auch immer du zum Briefkasten läufst, den Schlüssel bereits gezückt und innerlich eine Hoffnung, heute ist er da. Heute kommt er. Und du schließt den Briefkasten auf in einer enormen Erwartung, kurz vor dem Explodieren. Und dann kommt dieser Moment. Er ist nicht da. Nein! 24 Stunden warten, bis er endlich kommt. Der nächste Tag kommt. Er ist heute da. Kurz vor der Explosion. Du schließt auf und wieder die Enttäuschung. Wo bleibt dieser Brief? Wo bleibt dieses Paket von Zalando? Oder Nespresso? Ich weiß es nicht, worauf du wartest. Kennst du das? Diese Spannung und dann diese brutale Enttäuschung. Und er ist schon wieder nicht da. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Hebräerbrief. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jetzt kommt er. Jesus kommt wieder. Er hat gesagt, er kommt wieder. Und er ist nicht gekommen. Verfolgung hat sich breit gemacht. Eine gewisse Genügsamkeit bei gewissen Geschwistern, eine gewisse Selbst, ja, Überschätzung, ja, weißt du, ja, der hat gesagt, dass das nicht ganz sein kann. Weißt du, die erste Generation der Christen, der messianischen Juden, die Jesus noch gesehen und erlebt haben, die waren bereits beim Herrn. Und es war die zweite Generation am Ball. Und die Herausforderungen im Römischen Reich, die stiegen allmählich. Verfolgung, auch innerhalb des Judentums, machte sich breit. Für Juden war diese ganze neue Lehre von diesem Jesus sehr abstrakt. Wie soll es gehen? Bis jetzt war Gott immer außerhalb von uns. Ja, es gab ein Beispiel, vielleicht zwei Beispiele, wo der Heilige Geist in einem Menschen war. Sonst war das immer außerhalb. Gott wohnt im Tempel. Und jetzt sagen die, der Tempel des Heiligen Geistes, das bin ich. Da waren sehr viele Neuerungen. Und der jüdische Kontext war, ja, er war doch etwas anders. Sie waren sich gewohnt, dass Engel Botschaften überbrachten. Denken wir an Maria, ist vielleicht das Bekannteste, was uns vielleicht jetzt gerade noch präsent ist. Da kam der Engel und sagte, hey, ich kündige dir einen Sohn an. Es war üblich, dass Engel Botschaften von Gott überbrachten. Und Engel waren dann auch eigentlich die einzige sichtbare Kreatur, die eine göttliche Wahrheit überbrachten. Und ihr erahnt es vielleicht schon, Engel, der heutige Kontext handelt davon, Jesus Christus ist höher als die Engel. Höher als ein Wesen, von dem wir vielleicht gar nicht so viel wissen. Weißt du, ich habe jetzt den jüdischen Kontext etwas beleuchtet. Im jüdischen Kontext hat sich in der Zwischenzeit zwischen dem letzten Propheten und dem Matthäusevangelium eine sehr komplexe Engellehre entwickelt. Engel wurden irgendwie auf einen Stand gehoben, den sie eigentlich gar nicht hätten einnehmen dürfen. Ja, aber wir Mitteleuropäer, wir leben in einem ganz anderen Kontext. Bei uns regiert die Vernunft, Logik. Und was will ich damit zu Engelwesen, Dämonen oder sonst irgendwas? Ach, den Teufel, Mann. Da hier muss es stimmen. Die Bibel, die lese ich nicht zusammen mit dem Heiligen Geist, sondern die muss logisch sein. Da muss die Vernunft regieren. Was soll ich damit so Schabernack wie Engel oder Dämonen? Das bringt mir doch nichts im Leben. Ich brauche handfeste Facts. So bist du geprägt. Wir sind alle Mitteleuropäer. Frag mal Dani, wie das in Südamerika läuft. Erzählt einem etwas über Engel und er beginnt zu... Sag ihm, dass es Engel nicht gibt oder Dämonen. Und du musst dich am besten sehr schnell orientieren, wo ein Fluchtweg ist. Aber wir leben so. Ich weiß nicht, inwiefern für dich Engel und Dämonen eine Realität sind. Aber für viele ist es schlicht und ergreifend keine Realität. Auch Christen. Wir haben sie beiseite gestellt und haben gesagt, du, die Vernunft über allem. Wir gehen in den Text hinein. Gabriel wird uns den Text vorlesen. Er steht, und bitte nimm doch deine Bibel hervor oder dein Smartphone oder dein Tablet und lies nach, weil es wird sonst eher komplex. Er liest Hebräer 1, die Verse 4 bis 14. Nach Neues Leben, Übersetzung.
Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab. Viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und, Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt. Der Himmel ist und das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig dasselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu seinen Engeln gesagt, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung ererben werden.
Was für ein Text. Das ist ein wahnsinnig spannender Text, weißt du wieso? Der Hebräerbriefautor hat es sich ganz einfach gemacht. Er hat einfach ein Zitat aus dem Alten Testament an das andere herbiegelt. Und so ist das ganze erste Kapitel entstanden. Und wisst ihr, vielleicht könnte man sich ja nerven und sagen, hey, das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Aber wisst ihr was? Es ist ein gewaltiger Beweis dafür, dass das Alte Testament und das Neue Testament zusammengehören. Dass es eine Einheit ist. Der Hebräerbriefschreiber liefert uns einen sichtbaren Beweis dafür, das Alte Testament ist ebenfalls Wort Gottes. Und genauso wertvoll wie das Neue Testament. Weil ohne das Alte können wir das Neue gar nicht wirklich verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir entdecken in diesem Abschnitt, in diesen Zitaten ganz wichtige, entscheidende Wahrheiten über Jesus Christus, über seine Erhabenheit und Göttlichkeit. Und wir erhalten wichtige Hinweise darauf, dass wir das alles richtig ein- und zuordnen können. Wir können es den messianischen Juden gar nicht wirklich verübeln, dass sie da so eine gewisse Engelslehre entwickelt haben. Was hat sich bei uns alles eingeschlichen? Oder was schleicht sich bei uns alles ein? Wo schauen wir links und rechts? Weißt du, du betest, Jesus reagiert vielleicht nicht gerade, beim zweiten Mal auch nicht, beim dritten Mal auch nicht. Und schon sind wir in der Versuchung, links und rechts zu schauen. Gibt es eine Alternative? Und das wollen wir eigentlich gar nicht, ja? Aber wir machen es trotzdem. Auch das Volk Israel, ich behaupte, die wollten nie ein goldenes Kalb. Und trotzdem haben sie es gemacht. 40 Tage hat es gedauert, die waren verzweifelt. Wo ist dieser Mose? Unser Anführer ist weg. Im ersten Brief, im Galaterbrief, den der Paulus geschrieben hat, steht ein wichtiger Hinweis. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Merkt ihr die Dynamik? Da war eine gewisse Erwartung, da kommt ein Engel, da gibt es eine Dimension, die überbringen uns Botschaften. Die Erwartung an Engel, die Macht an Engel wurde viel zu hoch angesetzt. Man erhob Engel in einen Stand, den sie gar nicht verdienten, den ihnen gar nie zugedacht worden war. Im Text stoßen wir, in Vers 4 bis 5, stoßen wir auf eine Aussage, die der Autor macht. Ganz unscheinbar ist ein Text, den er geschrieben hat, dass Jesus einen vorzüglicheren oder einen weit höheren Namen erhalten hat. Nun, bei diesem Namen geht es vielleicht nicht einfach so um einen Namen, wie ja, wenn er jetzt Emmanuel heißt oder irgendetwas, einen neuen Namen, sondern es geht vielmehr um einen Stand. Er wurde nämlich als Sohn betitelt. Nach dem Namen, in Vers 4 folgt dann in Vers 5 ein Zitat. Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Und wenn wir das so lesen, denken wir, okay, gut, Jesus wurde gezeugt wie jeder andere Mensch. Danke vielmal, das wissen wir schon. Nun, bei dieser Zeugung geht es nicht um eine Zeugung, wie du entstanden bist, sondern es geht um viel mehr. Wenn wir nämlich die Belegstellen, die hinter diesem alttestamentlichen Zitat stehen, hervornehmen, landen wir beim König David. Wir landen bei David, der eine ewige Herrschaft zugesprochen erhielt. Aha. Ja, was ist jetzt damit? Jedem messianischen Juden, der diesen Text las, war sofort klar. Hier geht es nicht um eine Zeugung. Jesus wurde irgendwie gezeugt oder er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt und kam übernatürlich in den Leib von Maria. Nein, es geht nicht darum. Es geht bei dieser Zeugung um seine Thronbesteigung, um die Krönung zum König. Das ist mit gezeugt gemeint. Jesus Christus wurde König. Weil es geht beim roten Faden, der durch das ganze erste Kapitel läuft, nur darum, Christus als König, als Erhabenen, als besseren König darzustellen. Es geht nicht darum, irgendwie über seine Zeugung zu sprechen oder um sonst irgendetwas. Es geht darum, er ist König und er wurde gekrönt. Und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und er ist nicht irgendein Sohn, sondern er ist der Sohn Gottes. Auch wenn Engel und wir Menschen als Söhne Gottes bezeichnet werden, ist er, und da kommen wir zu Vers 6, er wird der erstgeborene Sohn genannt. Nun, die Erstgeburt ist in unserer Gesellschaft ja auch etwas in Vergessenheit geraten. Ich bin der Erstgeborene im Hause Bieri und ich fühle mich jetzt nicht besonders bevorzugt oder so gegenüber meinem Bruder oder so. Wir haben auch nie irgendwie über diese Erstgeburt gesprochen, mein Vater und ich. Ich habe auch nie eine spezielle Salbung gekriegt oder so. Das war gar nie ein Thema. Wahrscheinlich auch in deinem Hause nie ein Thema. Und selbst wenn es für deine Familie eine Bedeutung hätte, kommt sie nicht annähernd an die Bedeutung des Judentums heran. Weil dort war die Erstgeburt ein Megathema, eine abartige Sache. Alle Frauen wären hier schon grundsätzlich mal ausgeschlossen. Ihr könntet jetzt nach Hause gehen. Ihr seid kein Thema. Das ist ein Männerthema. Du, ein jüdischer Mann, der konnte Töchter kriegen, die wurden nicht einmal erwähnt. Du, die warteten, bis der erste Sohn kam. Das war dann der Erstgeborene. Wow. Weißt du, was das für einen jüdischen Papa so, für ein Stolz sein musste, als er seinen Erstgeborenen in den Händen hielt und wusste, der, boah, der kriegt jetzt die Autorität und Stellung über allen anderen Kindern. Der ist über allen anderen. Der hat viel mehr Verantwortung, viel mehr Autorität und Vollmacht in dieser Familie. Der hat eine erhöhte Stellung in der Familie, weil er ist der Erstgeborene. Und wisst ihr was? Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Wenn der Vater dann einmal beim Herrn ist, erbt er das Doppelte aller anderen. Der erbt das Doppelte. Stell dir vor. Ist das in deiner Familie auch so? Das würde wahrscheinlich einen riesen Erbstreit auslösen. Der erbte das Doppelte. Du, der hatte eine wirklich, wirklich gewaltige Stellung in der Familie. Und der Hebräerbrief schreibt das so, erwähnt das so, er ist der Erstgeborene. Einfach so, und der Erstgeborene wird eingefügt in die ganze Welt. Aber dieses kleine Wörtchen hat eine massive Bedeutung in Bezug auf die Königsherrschaft von Jesus. Er ist der Erbe. Der erste und bevorzugte Erbe des Vaters. Er erbt doppelten Anteil. Ihm gehört eine erhöhte Stellung unter allen Kindern. Und wir, du und ich, werden seine Brüder genannt und Schwestern genannt. Aber keiner von uns sitzt bekanntlich zu Rechten des Vaters auf dem Thron. Weil ich sehe dich nun hier vor mir, nicht auf dem Thron. Alle sitzen da, weil Jesus der Erstgeborene von uns allen ist und somit erhöht ist, erhaben ist, über uns alle. Er steht über uns alle und er sitzt als König auf dem Thron. So, jetzt biegen wir in die Zielgerade ein. Ich glaube, der Hebräerbriefschreiber, wir wissen ja nicht genau, wer das ist, der hat sich an bisschen amüsiert. Weil er stellt immer wieder so rhetorische Fragen, und das ist ein absolut normales Vorgehen im jüdischen Kontext, dass man so rhetorische Fragen stellt. Er sagt, zu welchem Engel hat Gott, der Vater, jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel deiner Füße? Das nächste Mal. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel deiner Füße? Wahrscheinlich schmunzelte er ein bisschen, als er das schrieb. Ja, sag mir mal, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, zu wem, wenn ihr schon die Engel da oben habt, zu wem dieser Engel hat er jemals gesagt? Und er hat die Hierarchie klargestellt. Er sagt, Freunde, gezeugt, der Erstgeborene, Jesus Christus, und es folgen ja noch etliche alttestamentliche Zitate über das Zepter, über den Thron und so weiter, über die ewige Herrschaft. Er kommt zum Schluss, Freunde, Jesus ist König und er ist der Bessere, er ist der Erhabenere als die Engel, als diese Geistwesen, die euch die Botschaften des Vaters überbringen. Christus ist erhoben. Christus ist der Oberste. Er ist der Kyrios, der Herr, der Mächtigste. Und jetzt hat er die Hackordnung klar gemacht. Christus, dann die Engel, dann die Geistwesen. Er fügt noch ein Zitat, eine Frage, eine rhetorische Frage an. Sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Im Sinne von, hey, eigentlich wüsstet ihr ja, um worum es geht. Ihr wüsstet ja um die Stellung der Engel. Warum? Um Himmels Willen. Erhebt ihr sie? So, ein kurzer Überblick über die Verse 4 bis 14 und auch die Argumentation oder die Erklärung des Autoren. Ich schließe nun den Kreis wieder. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und wir lesen weiter. Gabriel wird uns in das zweite Kapitel hineinnehmen. Kapitel 2, die Verse 1 bis 4.
Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündet hat, sich immer als wahr erwiesen. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten. Und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte.
Deshalb müssen wir sorgfältig darauf achten, was wir gehört haben. Gell, vielleicht hast du jetzt die ganze Zeit gedacht, Bieri, was verklickerst du uns da? Über die Engel und so. Doch, es hat eine wichtige Bedeutung für unser Leben. Wir müssen darauf achten, sorgfältig, sagt der Hebräerbriefschreiber, sorgfältig darauf achten. Also jetzt Ohrenspitze. sorgfältig darauf achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Stehen wir in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen? Klar. Klar. Wenn wir eben nicht sorgfältig darauf achten, was in der Heiligen Schrift steht, stehen wir in Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Das Ziel unserer Errettung, die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist eine heftige Aufforderung, aber sie ist real. Und das kann jeden von uns treffen, wenn wir nicht sorgfältig dranbleiben. Ich komme nochmal zurück zu diesem Beispiel vom Anfang mit dem Briefkasten. Es war die zweite Generation Christen, die auf dieser Welt lebte. Und bei ihnen war bereits die Problematik vorhanden der Lauheit, der Selbstgefälligkeit und der Genügsamkeit. Ja, da wird Wohnungen wieder kommen. Jetzt kann ich noch heiraten, noch ein Kind haben, noch ein Häuschen bauen, noch Camper kaufen in die Ferien. Da wird Wohnungen wieder kommen. Lebst du in dieser Erwartung, dass Christus jeden Moment wiederkommen kann? Bist du bereit, wenn er jetzt wiederkommen würde? Bist du ready? Hast du deine Beziehungen in Ordnung gebracht? Oder lebst du noch irgendwo im Streit? Bist du bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Er könnte jede Sekunde wiederkommen. Wir können das nicht beschleunigen, wir können es nicht verlangsamen. Der Tag steht fest und er wird wiederkommen. Stehen wir in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen? Ja. Auch bei uns, auch wir heute hier, genauso wie die Hebräer, die hier als Empfänger vom Brief angeschrieben wurden, sind wir herausgefordert, dran zu bleiben. Und bei ihnen, aus ihrem jüdischen Hintergrund, war es noch etwas komplexer, denn sie waren immer wieder in der Gefahr, zurück zum alten Bund zu gehen. Doch wieder zu opfern, doch wieder, ach, doch wieder. Und ja, ist das mit Jesus der wirklich, vielleicht gehen wir dann gleich wieder zurück. Vielleicht ist es dann gleich nicht schlecht, wenn wir noch ein Tübli opfern oder ein Schäfli. Dann ist es dann vielleicht sicher, oder? Nein, Jesus Christus allein ist König. Er ist allein der Erlöser. Er ist das Opferlamm Gottes. Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Und das reicht. Das alleine reicht, um errettet zu werden, um ein Leben in der Gegenwart des Vaters zu leben. Jeder messianische Jude, der diesen Teil 1 bis 4 gelesen hatte, wusste genau, wenn schon die Botschaft, die die Engel verkündeten, mit Bestrafung geahndet wurde. Wie viel mehr die Botschaft Jesu Christi, also denke an die Evangelien, die uns verkündet wurde, durch die Apostel und durch die Zeichen des Heiligen Geistes. Und jetzt haben wir einen Beweis. Die kannten Jesus gar nicht persönlich, wahrscheinlich nicht einmal die Apostel. Es war die zweite Generation Christen. Und sie wussten, okay, jetzt haben wir es gehört. Das Alte Testament, die Zitate, die Belegschen haben uns bewiesen, Christus ist König, er ist Herr, er ist der Oberste, er ist der Mächtigste. Und was er sagt, ist genau dasselbe, die genau gleiche Botschaft, die durch die Engel verkündet wurde. Weil er König ist, weil er Herr ist. Die Botschaft abzulehnen, hat die gleichen Folgen wie das Gesetz abzulehnen. Und jetzt schlotterte der Jude. Er wusste, okay, jetzt gilt's ernst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und in seinem Herzen geschah eine neue Reorganisation der Hierarchie und der Sichtweise auf Christus. Und wenn wir solche Texte lesen, muss das genau dasselbe in uns zur Folge haben. Eine Reorganisation unserer Gedanken. Darf ich die Band bitten? Weißt du, Ostern ist das Zentrum der ganzen Weltgeschichte. Und es ist das Zentrum deines persönlichen Lebens. Und wir haben heute, vielleicht ist es einigen schon aufgefallen, den Whirlpool eingelassen. Es gehen dann 3 Personen baden. Und nicht aus Spaß, sondern weil Silvan heute sich taufen lassen will. Weil er seinen Glauben, genau das, was Jesus am Kreuz für uns alle gemacht hat, sichtbar werden lassen will vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das sagen wir dann einfach so ein bisschen, ja, die unsichtbare Welt. Die meisten denken so, ja, ist gut, es ist ja wirklich unsichtbar, aber es ist real. Es ist eine Parallelwelt, die ist da. Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr, der König. Und er hat die Macht, dein Leben zu prägen, zu verändern. Glaubst du das? Oder anders gefragt, glaubst du das noch? Glaubst du das noch, dass Jesus Christus dein Leben prägen kann? Dass er der Herr, der Oberste ist? Egal, was für Schicksalsschläge du in deinem Leben erlebt hast, glaubst du noch, dass Jesus Christus der Erhabene ist, der Höchste, über allem? Oder haben sich schon, ja, irgendwelche Nebengestalten eingeschlichen in deinem Leben? Du weißt am besten, was es ist. Der Blick der Hebräer wurde zu fest auf die Engel gelenkt. Unser Blick könnte auf Wohlstand, Reichtum ausgerichtet sein. Unser Blick könnte auf 65 ausgerichtet sein. Wenn ich dem mal 65 gebe, dann fällt das Leben an. Dann geht's ab. Dann sollen die Jungen. Und du beginnst allmählich träge zu werden. Ja, ja, jetzt muss ich nicht mehr. Es könnte auch anderes sein. Welche Situation vernebelt allmählich unsere Sicht auf Christus? Wo bist du Kompromisse eingegangen mit dem Leben? Hast du gesagt, ja, das Leben ist ja so hart, weißt, da kann man ja nicht gehen, gerade so. Du musst Verständnis haben für mich, für meine Situation. Wo sind unsere Engel? Wo sind unsere Engel, die uns die Sicht auf Christus rauben? Jesus ist der König. Er sitzt zu Rechten des Vaters auf dem Thron. Er ist nicht einfach dein Kumpel und er ist nicht einer unter vielen. Er ist der Erstgeborene, der Gezeugte, der Gekrönte, der Erhabene, der Bessere, der Mächtigere. Er ist der Erhabene. Er ist der König. Er, Jesus Christus, sitzend zu Rechten Gottes. Er ist das Alpha und das Omega. Er, Jesus. Niemand sonst. Jesus allein. Und die Erde ist der Fußschemel seines Thrones. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Alles, alles ist ihm unterworfen. Alles. Alles ist ihm unterworfen. Deine Feinde sind ihm unterworfen. Alles ist ihm unterworfen. Er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gekreuzigte, der Auferstandene und Aufgefahrene. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf dieser Erde. Und auch über all die Dinge deines Lebens. Es ist ihm gegeben. Alle Macht ist ihm gegeben. Traust du ihm das zu? Traust du ihm deine Probleme zu? Traust du ihm deine Ängste zu? Traust du ihm deine Herausforderungen, deine schlimmsten Albträume zu? Weißt du, ich spreche jetzt von diesen Dingen, die du ganz tief im Herzen eingeschlossen hast. Wirklich die tiefen Dinge, da getraust du nicht einmal dich da hineinzugehen, hineinzublicken. Traust du Jesus Christus diese tiefsten Stellen deines Herzens zu? Glaubst du noch, dass er der Kyrios ist, der Herr über allem? Über allem. Ich hatte heute Morgen noch einen Impuls. Ich weiß nicht, ob es eine Person betrifft oder ob es mehrere betrifft, aber es könnten Menschen heute Morgen da sein, die sich bewusst ablenken von Jesus Christus, die ihren Blick bewusst ablenken, und zwar aus einem Grund. Du hast erhofft, du hast Erlebnisse von ihm erhofft oder mit ihm erhofft in deinem Leben. Du hast erhofft, dass er so und so in deinem Leben reagieren wird. Dass er so und so in deinem Leben eingreifen wird, und er hat es nicht getan. Und in dir ist etwas zerbrochen und du lenkst dich ab. Und du weißt genau, mit was du dich ablenkst heute Morgen. Du bist hier. Du hast dich zu weit oder zu fest mit den Dingen des Lebens beschäftigt, um Ablenkung zu finden. Du hast dich den Verlockungen der Welt hingegeben, weil du dich ablenken wolltest. Und auf deinem Leben liegt eine Berufung. Auf deinem Leben liegt eine Berufung. Und du kennst diese Berufung. Du weißt, was der Vater in dein Leben hineingesprochen hat. Aber du lenkst dich ab. Und ich möchte dir zusprechen, dein Leben geht in die Richtung deines stärksten Gedanken. Dein Leben geht in die Richtung deines stärksten Gedanken. Heute Morgen ist der Moment, wo du deine Gedanken umpolen kannst. Darf ich das Ministry-Team bitten, dass sie sich hinten aufstellen? Jetzt, in diesem Moment. Einfach aufstehen, nach hinten gehen. Und wenn du merkst, diese Zeit jetzt, die hat zu mir gesprochen, da ist etwas in mir angeklungen, geh während dem nächsten Lied nach hinten. Lass für dich beten, lass dich segnen. Und lass den Heiligen Geist wirken.
Zieh mir dieses Herz noch zu dir.